Abend um die Gegenwart Gottes. Erlebe die Gegenwart Gottes. Gott ist gegenwärtig, wo er gelobt, wo er gepriesen wird, wo ihm gedient wird, wo man von ihm spricht. Und ja, wo sein Name aufgerufen wird, da ist er da. Die Gegenwart Gottes, erlebe sie. Und wie das funktioniert, wollen wir das heute erfahren und mal sehen. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Morgen wird das Thema sein, kämpfe für den Glauben, für den richtigen Glauben, für den wahren Glauben. Nicht nur für eine Religion oder für eine Philosophie oder für sonst was, nein, für den Glauben, der von Gott kommt. Den der Heilige Geist in dein Herz hineingepflanzt hat. Das ist etwas ganz Spezielles. Das lernt man nicht in der Schule, das werden wir auch heute jetzt sehen, wenn wir über die Gegenwart Gottes sprechen. Das ist etwas Ungewöhnliches. Die Gegenwart Gottes lernt man nirgendwo, die muss man einfach von Gott sich schenken lassen und dann da drin bleiben. Am Mittwoch wird das Thema sein, eine große Frage, eigentlich auch zu dem, was wir hier heute sprechen, gehörst du schon zu der Familie Gottes? Du kannst Christ sein, du kannst evangelisch, katholisch, muslimisch, buddhistisch sein, welcher Konfession auch immer. Die Frage ist, bist du ein Kind Gottes? Bist du in der Familie Gottes ein Mitglied? Benimmst du dich wie auch in der Familie Gottes? Weißt du, was sich so in der Hausordnung passiert? Da hat jeder seine Aufgabe. Ich bin in einer Familie groß geworden, wir waren 8 Kinder. Da hat jedes Kind gewusst, was er zu tun hat. Der eine war für Kohle holen, der andere war für Müll wegtragen, der andere war für das. Jeder hat so seine Aufgabe gehabt. Und so in der Familie Gottes hat auch jeder seine eigene Aufgabe. Gehörst du schon zu dieser Familie? Hast du deine Aufgabe schon gefunden? Nächsten Freitag, so Gott will, wir werden über den Teufel sprechen. Hab keine Angst vor dem Teufel. Der Teufel ist ein Fantasiegebilde. Der Teufel ist nur ein Hirngespinst. Bei vielen Leuten, weißt du, der Teufel ist besiegt. Der Teufel hat nichts mehr zu melden. Jesus ist der Herr. In der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Und wir müssen uns vor dem Teufel uns nicht fürchten. Du kannst sagen, so wie Jesus, Satan, heb dich weg, verschwinde und so weiter. Da werde ich über den Teufel sprechen und wie geht man mit dem Teufel um. Also für mich ist der Teufel besiegt, zunichte gemacht, der Schlange der Kopf zertreten, der Teufel hat nichts mehr zu melden und ich nehme den gar nicht ernst. Und ich bin so von Gott erfüllt, dass ich für den gar keinen Platz habe in meinem Leben. Preis dem Herrn. So, dann das nächste Thema wird dann am Samstag sein, nächsten Samstag. Moses wurde von Gott belehrt. Ich werde über Mose sprechen, bin begeistert über diesen Mann. Dieser Mann hat 40 Jahre in der Schule Ägyptens gelernt. Dieser Mann hat 40 Jahre in der Wüste beim Schwiegervater Jethro gelernt, wie er die Schafe hütet. Und 40 Jahre hat er Gott gedient. Also 2/3 seines Lebens war Lernen. Und 1/3 war nur Dienen. Und auch während er diente, hat er noch gelernt und Gott kennengelernt und entdeckt und dergleichen. Mein Thema heute, erlebe die Gegenwart Gottes. Und man merkt, ob Gott mit einem ist oder nicht. Also das merkst du selber, das merken nicht andere. Du kannst den anderen erzählen, ich bin Christ, ich bin ein Jünger Jesu, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Wer glaubt, der wird selig. Verstehst du? Nein, du selber weißt es, ob es wahr ist oder nicht, ob es stimmt oder nicht, ob das wirklich so ist oder sich so verhält. Das merkt jeder für sich selbst. So, du kannst nicht mich beurteilen und ich kann dich nicht beurteilen. Wir sind also wertneutral. Nur Gott kennt die Herzen. Nur Gott kennt die Herzen. So, und man merkt selber, ob Gott mit einem ist oder nicht. Die anderen merken das gar nicht. Das ist also, diese These behaupte ich jetzt und trete ich auch an und will auch beweisen. Die anderen können dich nicht beurteilen, die können auch dich nicht verurteilen. Und die können nicht sagen, du bist nicht in Christus, du bist nicht ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes, weil der Vater dir sagt und der Heilige Geist dir die Nachricht bringt. Weißt du, ich nehme die Geschichte vom Simson ganz schnell und schaue den Simson an. Das war dieser große Herkules, der die Philister mit einem Handschlag erledigte. Und dieser Simson, seine Kraft lag in der Haarlocke. Wir kennen ja diese Geschichte. Und dieser Simson spielt mit der Delilah und hat natürlich seine Kraft verspielt und hat nicht gemerkt. Der hat nicht gemerkt, dass die Kraft Gottes von ihm gewichen war. Weißt du, die Gegenwart Gottes war nicht mehr mit ihm. Der dachte, ja, auf diese Locke kommt es gar nicht an. Weißt du, die unsichtbare Welt nimmt uns sehr, 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 sehr ernst. Und deshalb die Frage hier in Richter Kapitel 16, Vers 19. Und die Delilah ließ ihn einschlafen in ihrem Schoß, ganz süß, Liebling, Liebling, Liebling. Und dann, als sie dann die Locke, die ihm 7 Locken abgeschnitten hat von seinem Haupt, fing sie an, ihn zu bezwingen. Und er merkte und seine Kraft war gewichen. Und das nächste Mal holt sie dann noch die Philister, die Verstärkung, dann die Philister über dir und seine Kraft war fort. Also seine Kraft war gewichen, weil er das Geheimnis der Kraft verraten hat. Und es lag nur an den 7 Haarlocken. Du glaubst gar nicht, manchmal du denkst, die Macht liegt in den Haaren. Das lag nicht in den Haaren, sondern in dem Glauben, in dem, was Gott angewiesen hatte. Da soll kein Schermesser an sein Haupt kommen. Das war, was Gott ihm gezeigt hat und gesagt hat. Und hier, er hat das Geheimnis verraten. Und die Gegenwart Gottes ist ein Geheimnis. Und das darfst du nicht verraten. Das geht nur dich an und das musst nur du wissen. In 1. Samuel 18, Vers 12, das ist eine andere Geschichte, das ist vom König Saul. Der König Saul war von Gott gesalbt, von Gott berufen, sogar, ja, die Gnade Gottes war mit ihm, der Heilige Geist hat ihn erfüllt gehabt. Man kann also auch den Heiligen Geist haben und trotzdem verloren gehen und trotzdem die Gegenwart Gottes verlieren. In 1. Samuel 18, Vers 12, und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war von ihm gewichen. Der Herr war von ihm gewichen. Verstehst du? Der Herr war von ihm gewichen. Und deshalb hat er sich gefürchtet. Manche Menschen, warum sie Depression haben oder Angstzustände haben und vieles andere mehr oder zu Wahrsagerei gehen, mit esoterischen Dingen sich abgeben und ja, Hokuspokus machen, ist, weil Gott von ihnen gewichen ist und dann suchen sie Hilfe woanders. Und das war beim Saul so. 1. Samuel 28, ein paar Kapitel später, Vers 15. Samuel aber sprach, als doch, nachdem wir den Samuel durch die Hexe von Endor gerufen hat: Warum hast du meine Ruhe gestört und bist zu mir und hast mich hier gerufen? Und Saul sprach: Ich bin in großer Bedrängnis. Die Philister kämpfen gegen mich und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht. Ein Zeichen von der Gegenwart Gottes ist, dass Gott einem antwortet, dass Gott mit einem spricht, dass Gott einen inspiriert, dass Gott einen Impulse gibt. Gott antwortet mir nicht mehr. Weder durch Propheten noch durch Träume. Darum habe ich dich gerufen, Samuel, dass du mir kundtust. Was soll ich tun? Der Herr ist von mir gewichen. Ein Zeichen der Gegenwart Gottes ist, wenn Gott zu einem nicht mehr spricht. Du kannst machen, was du willst. Du hast keinen Traum. Du kannst Drogen nehmen. Du kannst, was weiß ich, dich in Ekstase versetzen. Gott spricht nicht mehr zu dir. Und selbst hier diese Hexe kannst du holen, die Hexe von Endor. Wenn Gott von einem gewichen ist, geht der Mensch zu den Hexen, zu Zauberern, zu Magiern, zu Astrologen, zu Sterndeutern, was weiß ich, zu welchen Leuten auch immer, Schriftgelehrten, Pharisäern, die suchen dort Hilfe, vielleicht weiß der etwas von mir oder kann mir etwas sagen. Viele merken die Gegenwart Gottes nicht, dass sie von ihnen gewichen ist, andere spüren, dass sie von ihnen gewichen ist, so beides ist drin und sie merken, dass Gott nicht mehr zu ihnen spricht und dass sie nicht mehr die Kraft haben wie früher, dass sie nicht mehr das sind, was sie früher einmal waren. Dynamisch, voller Pep, voller Elan. Weißt du, plötzlich merken sie, du, das ist nicht mehr so. Beim Saul, beim Simson und wir werden noch ein paar andere betrachten hier. Weißt du, und dann gibt es noch eine andere, die dritte Sorte. Viele haben die Gegenwart Gottes noch nie gekannt. Die sind noch nie durchgedrungen zur Gegenwart Gottes. Die haben noch nie erlebt, was ist Gott, wenn er gegenwärtig ist. Wie spürt man das? Wie lebt man darin? Denen ist die Gegenwart Gottes unbekannt. Sie haben ihn noch nicht erkannt. So wie Moses, der hütet 40 Jahre die Schafe seines Schwiegervaters und dann sieht er diesen brennenden Busch. Und es ist interessant, dieser Busch brennt und brennt und brennt und verbrennt nicht. Dann sagt er, da muss was Komisches dran sein. Da stimmt irgendwas an der ganzen Geschichte nicht. Ich will mal sehen, was da wirklich passiert und gespielt wird. Und dann, als er etwas näher kommt, dann sagt der Herr, zieh deine Schuhe aus und du stehst auf dem heiligen Boden. Das hat er gar nicht gemerkt. Der kannte nicht einmal, wie Gott heißt. Du musst vorstellen, man kann zum Volk Gottes gehört, man kann ein Auserwähltes sein, man kann ein Berufenes sein und man weiß nicht mal, wie der liebe Gott heißt. Wer bist du, Herr? Und ich bin dieser Dasein der Gott. Da muss Gott sich ihm zuerst nochmal offenbaren. Du stehst auf dem heiligen Boden. Und das Interessante dabei ist, dass Gott ihm sagt, du Moses, zieh deine Schuhe aus. Löse dich von deiner Gewohnheit. Verstehst, Schuhe ist das, wo wir uns angewöhnt haben. Also in unseren Latschen, da sind wir sicher. Da stehen wir gut. Und zieh deine Schuhe aus, leg deine Gewohnheiten ab, leg deine Tradition ab. Nur so kannst du mich erleben. Zieh deine Schuhe aus. So, wenn du zu Gott kommen möchtest, dann musst du deine Tradition vergessen, was du gelernt hast, wo du herkommst, wo du abstammst, was deine Kirche war, welche Religion war. Das ist noch eine ganze Menge. Ich werde vielleicht, wenn Gott mir Gnade schenkt und ich hier durchkomme, dass ich noch ein paar Gedanken sage. Du musst die ganze Geschichte, deine Vergangenheit zurücklassen, denn Gott ist anders, als du denkst. Gott ist nicht der Gott, den wir uns irgendwo vorstellen, so der liebe Heiland. Das ist ein verzehrender Gott, ein eifernder Gott, ein brennender Gott und der nimmt alles. So, wenn Gott gegenwärtig ist, Da ist die Welt bei uns noch in Ordnung, da sind wir gut versorgt, da geht's prima, klappt alles, da sind wir stark wie der Simson. Da können wir mit unseren Feinden aufnehmen, da können wir mit dem Teufel aufnehmen. Und wenn Gott nicht mehr gegenwärtig ist, wenn er ausgewandert ist bei uns, oder davongegangen oder entflohen, oder wie bei den Juden der Geist Gottes oder der Herr aus dem Tempel rausgezogen ist, dann was da zurückbleibt, dann haben wir Angst, dann fühlen wir uns bedroht, sehen wir Gespenster, sind wir verzagt, sind wir mutlos. Wenn Gott gegenwärtig ist, das ist genau das Gegenteil der Fall. Also wir wissen, ob Gott gegenwärtig ist oder nicht. In der Gegenwart Gottes heilst du, da wirst du frei. In der Gegenwart Gottes hast du Kraft, kannst alles verkraften und ertragen. Wenn in deinem Leben Dinge passieren und du das nicht mehr verkraftest, dann ist die Gegenwart Gottes ausgewandert. In der Gegenwart Gottes hast du Freude, in der Gegenwart Gottes bist du glücklich. Auch wenn du dunkle Stunden erlebst und Sturm und Unwetter über dein Leben hinweggeht, du bist zufrieden. Du weißt, ich bin in Gott geborgen. Wohl dem, der unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Psalm 91. Wenn Gott gegenwärtig ist, dann haben sich die Menschen einander lieb. Und wenn Gott nicht gegenwärtig ist, dann kriegen sie sich in die Wolle. Und dann zanken sich, streiten sich, kritisieren einander, was auch immer ist. Aber wenn Gott gegenwärtig ist, weißt du, da ist jeder auf Gott ausgerichtet. Ich will mehr von ihm. Und da sucht jeder den Herrn und jeder trachtet nach dem Reich Gottes und ist bemüht, dass der andere auch da dorthin kommt, fördert den anderen, unterstützt den anderen. Wenn Gott gegenwärtig ist, da dient man gerne. Dann ist der Dienst für Gott keine Last. Ich muss schon wieder in die Gemeinde. Ich bin eigentlich froh, dass ich bei diesem schönen Wetter, wo man normalerweise im Schwimmbad sitzt oder irgendwo im Kühlschrank, so, weißt du, dass ich in die Versammlung gehe. Trotzdem allem, verstehst du? Ich freue mich eigentlich. Weißt du, man will Gott erleben, weil Gott gegenwärtig ist, weil Gott eine Realität ist. Wenn Gott gegenwärtig ist, dann lernst du immer was Neues, entdeckst immer was Neues. Da liest die Bibel, obwohl du schon 10-mal gelesen hast, entdeckst wieder was ganz Neues. Gott ist gegenwärtig. Und er ist nicht nur in der Versammlung gegenwärtig, Gott ist auch zu Hause gegenwärtig. Gott ist im Park, in der U-Bahn, auf dem Fahrrad oder im Auto oder was weiß ich, wenn du im Stau stehst. Gott ist überall gegenwärtig. So. Und dann erfährst du Inspiration, Gott redet zu dir, gibt dir Impulse, was auch immer ist. Wenn Gott gegenwärtig ist, werden wir bestätigt. Das heißt, wir bekommen das Zeugnis des Heiligen Geistes. Mein Kind, es ist alles okay, reg dich nicht so auf. Lass doch die Leute schwätzen, was sie wollen. Du bist in meiner Hand gezeichnet und niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Wenn Gott gegenwärtig ist, bekommen wir Verheißungen, bekommen wir Trost, bekommen wir Gottes Zusagen. Immer wieder so ein Impuls. Fürchte dich nicht, auch wenn du Angst hast. Weißt du, manche Christen denken, wenn ich an Gott glaube, habe ich keine Schwierigkeiten, habe ich keine Stürme, habe ich keine Kämpfe. Erst recht. Verstehst du? Erst recht. Halleluja. Weißt du, erst recht hast du Schwierigkeiten. Aber du bekommst Trost von Gott. Du wirst von Gott getragen, gehalten. Der Herr sagt dir, du bist in meiner Hand und dich wird niemand aus meiner Hand reißen können. Du bekommst Recht in der Gegenwart Gottes. Lass doch dir reden. Ich werde für dich streiten und du wirst stilles sein. Weißt du, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, da bist du geborgen. Da bist du umsorgt von Gott. Dann hast du ein Aha-Erlebnis. Du weißt, aha, der Herr ist mit mir. Egal, wenn sie mich alle verlassen, wenn sie alle auf mich dreinschlagen, der Herr ist mit mir und der Herr streitet für mich. Und der Herr wird mir Weg machen, wo kein Weg ist. Dieses Aha-Erlebnis, das ist nur, wenn Gott gegenwärtig ist. Wenn Gott nicht gegenwärtig ist, dann gehst du genauso wie dem König Saul. Kein Traum, keine Vision, keine Offenbarung, kein Prophet, niemand und nichts kommt zu mir her. Niemand sagt mir. Du siehst also, da fehlt die Information vom Himmel, von der anderen Seite, vom Jenseits. Wenn Gott gegenwärtig ist, können wir uns verwirklichen, können wir die Gaben richtig einsetzen und die kommen auch an. Auch die kleinste Gabe, ich meine nicht finanziell, sondern der Dienst, eine kleine Handreichung, ein gutes Wort, das bringt Resultate. Wenn Gott gegenwärtig ist, dann spürst du, ich bin von guten Mächten wunderbar geborgen. Dann kann kommen, was da will. Die können mir das Leben nehmen. Wir hier bei diesem Liederdichter, die können alles machen. Aber ich weiß, ich bin in Gott geborgen. Halleluja. Ich bin von Gott getragen. Und grundsätzlich, weißt du, wenn du Kind Gottes bist, du solltest bewusst in der Gegenwart Gottes leben. Einfach bewusst. Du solltest dich an das Wort Gottes halten und sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Verstehst du? Das ist Gegenwart Gottes schon. Ja, da hast du schon alles. Grundsätzlich, Jesus ist derselbe. Derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ihm ist alle Macht gegeben. In der unsichtbaren Welt, in der sichtbaren Welt, in den Herzen der Menschen. Der Herr hat überall das letzte Wort, er hat überall die Kontrolle. Wenn du das weißt, du weißt, Gott ist gegenwärtig. Aber so viele Menschen sind unterbelichtet, Entschuldigung. So viele Menschen haben das nicht begriffen und kapiert, noch nicht verinnerlicht, noch nicht dieses Aha-Erlebnis gehabt, dass Gott mit ihnen ist, dass der Herr unfehlbar ist, dass er der Herr ist über alles und alles kontrolliert und alles beherrscht. Er ist gegenwärtig und sogar in einer Versammlung wie diese, wo nur zwei oder drei beieinander sind in seinem Namen, da ist der Herr gegenwärtig. Wir müssen nicht raten, ist Gott da, ist Gott nicht da. Wir müssen also nicht fragen, spürt jemand, ob der Herr Jesus da ist oder nicht, oder der Heilige Geist da ist oder nicht. Er ist da, nach der Verheißung, wenn wir im Namen Jesu zusammenkommen. Weißt du, wir machen alles so kompliziert. Die Christen sind kompliziert geworden. Wir sollen viel einfacher werden. Ich komme im Namen Jesu in die Versammlung, ich beginne diese Versammlung im Namen Jesu und ich weiß, Jesus ist da. Und wenn der andere das auch macht, und noch jemand dazu macht, und was die anderen machen, ist dann egal. Aber wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, dann bin ich mitten unter ihnen. Du siehst Jesus nicht. Ich werde auch nachher dir sagen, wer Jesus sieht und wer Jesus nicht sieht. Es sind nicht alle Menschen, die Jesus sehen, auch wenn er gegenwärtig ist. Und es ist ein Geheimnis. Aber lass mich mal zuerst mal hier die Wahrheiten betrachten. Wer zusammenkommt in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Du musst nicht fragen, Herr, bist du da? Nein, du musst nur sagen, danke Herr, ich freue mich, dass du da bist. Fang an, Gott zu danken, dass er da ist, dass er bei dir ist. Seine Gegenwart ist verheißen. Das ist eine bare Münze, das ist Fakt. Das ist egal, ob du was fühlst oder nicht. Hör doch auf mit deinem blöden Gefühlsduselei. Weißt du, du musst was fühlen. Gänsehaut, kalt von unten oder heiß von unten. Vergiss das Fühlen. Das Fühlen kommt erst hinterher. Das Wissen kommt hinterher. Das Verstehen kommt hinterher. Du erlebst zuerst mal die Gewissheit des Geistes. Du weißt, in deinem Kopf, und hier fängt das alles an, in deinem Kopf fängt Sieg und Niederlage an. Dort wohnen Gott und der Teufel. Und der dominiert in deinem Leben, wem du Recht gibst. So, ich weiß, der Herr ist da. Wenn du im Namen Jesu hierher gekommen bist, wirst du spüren, Jesus ist gegenwärtig. Wenn du da mit irgendwelchen anderen Quatschgedanken zusammen hierher gekommen bist und was anderes hierher mitgebracht hast, du wirst Jesus nicht finden. Das wird an dir vorbeigehen. Da wirst du sagen, das war eine gute Predigt oder das war so und so, aber Jesus wird dir nicht begegnen. Jesus begegnet, wenn du in seinem Namen versammelst und in seinem Namen kommst. Weiter sagt Gott, ich will dich mit meinen Augen leiten. Verstehst du? Gott beobachtet dich. Weißt du, wir werden überwacht von den Kameras, überall. Kannst du zum Alexanderplatz gehen, da wirst du überwacht, kannst woanders hingehen, du wirst überall überwacht. Und wie viel mehr, der liebe Gott, der überwacht dich in der Küche, der überwacht dich auf der Toilette, der überwacht dich im Schlafzimmer, der überwacht dich überall, der überwacht dich in der Gemeinde, wie du in der Gemeinde bist, und dann er überwacht dich, wie du zu Hause am Arbeitsplatz bist oder wo auch immer. Der Herr überwacht dich. Die Gegenwart Gottes, du musst es für wahrnehmen, was das ist. Verstehst du? Denn Gott ist dir näher als die Luft, die du atmest. Weißt du, was das heißt? Gott ist in dir. Das ist die Gegenwart Gottes. Er ist dir näher als die Luft, die du atmest. Er ist in dir und er weiß alles. So wie du alles weißt, alles, was du erlebst und alles, was du durchmachst, alles, was in deinem Leben passiert, das wird in deinem Inneren irgendwo festgehalten. Das Gute wie das Schlechte. Also, und genau das ist Gott, diese Überwachung. Er ist nicht irgendwo im Raum, da irgendwo per Satellit, obwohl das vielleicht auch ist. Verstehst du? Wenn ich dran denke, per Satellit, so dieser Navi, bis auf 3 Meter genau kann er beschreiben, wie und wo ich stehe. Und da sagt, fahren Sie noch 5 Meter und dann kommt die Kreuzung und dann biegen Sie dort ab. Verstehst du? So exakt kann so ein Navi, und wenn jetzt heute diese modernen Autos kommen, weißt du, dass ohne dem Chauffeur das Auto von selbst läuft, dann sogar, dass du überholst und den Abstand zu deinem Vordermann und Abstand zu deinem Hintermann, das macht alles der Navi und sogar auf Millimeter genau. Und wenn das schon der menschliche Geist kann, wie viel mehr der Geist Gottes? Wie viel mehr der Geist Gottes? So, mit meinen Augen will ich dich leiten. Zu Josua sagt er, so wie ich mit Moses war, so will ich auch mit dir sein. Das kannst du heute für dich nehmen. Alles, was in der Bibel steht, ist für dich, nicht für die anderen Leute. Und nicht für Deutschland und was weiß ich, für Europa oder was man sonst nimmt. Nein, alles, was in der Bibel ist, ist für dich ganz persönlich. Das ist der Brief Gottes an dich. Die Beschreibung, ja, deine Betriebsbeschreibung, wie du funktionierst und du funktionieren solltest. Und so wie ich mit Josua war, so will ich auch mit dir sein, sagt der Herr hier. Ich will mit dir sein, verstehst du? Dich behüten, dich bewahren, dich führen und für dich streiten, für dich kämpfen. Unser Gott ist immer noch der alte, bewährte Gott. Der Gott unserer Väter. Der Gott unserer Vorfahren. Ich weiß nicht, wie viele Vorfahren du hast, aber bestimmt bis auf Adam schon eine ganze Menge. Eine ganze Menge. So, er ist der Gott unserer Vorfahren. Er ist der Gott der Bibel. Er offenbart sich so, wie er sich bei den Menschen in der Bibel offenbart. Bei den Gläubigen ist der Gott der Bibel zu haben, zu finden, so wie er mit den Aposteln war, wie er mit den Propheten war, wie er zu denen geredet hat, so redet er auch zu dir. Unser Gott ist der alte Gott. Egal, wo wir hingehen, er ist der bewährte Gott, der für seine Kinder streitet, für Israel gestritten hat und für dich. Er ist für seine Menschen, für die Menschen in der Gemeinde. So, unser Gott ist bei uns, so wie bei unseren, ja, unseren lieben Vorfahren waren. Die sind schon alle zu Hause bei Gott und da kommst du auch hin. Er war mit deinen Eltern. Und in meiner Bibel heißt es, du sollst deine Eltern ehren. Ich weiß nicht, was deine Eltern sind. Weißt du, du nimmst vielleicht deine Eltern von fleischlicher Art und Weise, aber wir haben geistliche Eltern. Und die geistlichen Eltern sind die Propheten, die Lehrer, all die Menschen der Bibel hier. Das sind geistliche Eltern. Und du solltest diese Leute ehren. So wie ich mit Moses war, so bin ich auch mit dir. So wie ich mit Abraham war, so bin ich auch mit dir. So wie ich mit Isaac war, so bin ich auch mit dir. So wie ich mit Jakob war, so bin ich auch mit dir. Weißt du, das sind unsere Vorfahren. Und ich ehre, weißt du, ich schätze meine Eltern und die sind alle im Himmel schon bei Gott. Aber meine richtigen Vorfahren sind die Menschen der Bibel. In aller Liebe. Das sind die Menschen der Bibel. Und eine ganze Menge, verstehst du? Wenn ich die alle aufzähle, von Adam, Henoch, Noah, dann Moses, dann die ganzen Patriarchen, wenn ich sie alle aufzähle, das sind meine Brüder und meine Schwestern und meine Vorfahren. Und die haben mir vorgelebt, die haben mir vorgepredigt, die haben mir den Weg des Lebens gezeigt. Und aufgrund von ihnen bin ich zum Glauben gekommen, nicht aufgrund von meinen Eltern. Weißt du, meine Eltern haben mich nur in diese Welt gebracht. Aber die Zeugen, diese große Wolke von Zeugen, die haben mir Jesus gebracht. Die haben mir den Heiland gebracht. Die haben mir den Himmel gebracht. Das sind meine echten Vorfahren und meine Eltern. Und die ehre ich. Weißt du, Petrus, Paulus, Johannes. Verstehst du das? Das sind meine Vorfahren, ihr Lieben, in aller Liebe. Maria, Magdalena, dann all diese Personen in der Bibel. Lazarus, der Gottvertraute. Durch die bin ich gezeugt und wiedergeboren worden. Und, weißt du, durch diese Menschen, die hier in der Bibel sind, du bist nicht durch deinen Vater, deine Mutter wiedergeboren. Du bist wiedergeboren durch die Menschen der Bibel. Durch die Predigt des Evangeliums, auch durch die Menschen der Gemeinde, die heute noch irgendwo leben und noch leben werden. Das sind unsere Geschwister, unsere Eltern, unsere Vorfahren. Das ganze geistliche Leben, weißt du, ist mehr wert als nur das fleischliche Leben, was die Eltern dir gegeben haben. Du sollst Vater und Mutter ehren. Ich möchte die Tiefe des Gedankens dir nahebringen, versuchen mit Gottes Hilfe, dass du weißt, da gibt es mehr als nur Mama und Papa. Und wir sagen zu Gott, aber, lieber Vater, und wir sollen auf dieser Erde niemand Vater nennen, sagt Jesus, außer Gott im Himmel. Verstehst du? Denk drüber nach, wer dein Papa ist, dein richtiger Papa. Nicht der Ziehvater und Ziehmutter. Das geistliche Leben ist mehr als das materielle Leben, das sichtbare Leben. Die Menschen der Bibel, des Glaubens, das sind deine Verwandten. Deine echten Verwandten, ob du es mir glaubst oder nicht, das sind deine echten Geschwister, das sind deine wahren Freunde. Petrus, verstehst du, der so viel uns über Jesus berichtet hat und so viel mit Jesus erlebt hat, nur weil er ein bisschen viel gesprochen hat. Herr, wenn du bist, lass zu mir kommen, verstehst du? Das sagt, weißt du, in der Bibel siehst du diese menschliche Seite bei diesen Menschen der Bibel. Du siehst, das sind Menschen gewesen aus Fleisch und Blut, die haben Fehler gemacht. Und die solltest du ja ehren, auch David. Guck mal, das sind Menschen, die uns so viel gegeben haben. Was wären wir heute ohne David? Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, verstehst du? Der hat Gott in seiner ganzen Fülle und Tiefe und Weite erlebt. Das sind unsere Vorfahren. Das glaubst du nicht. weil du wahrscheinlich was anderes gelehrt worden bist, aber ich möchte dir die zur Bibel zurückbringen. Matthäus Kapitel 12, Vers 46 und folgende Verse. Als nun das Volk, Jesus so zum Volk redete, siehe, da standen seine Mutter draußen und seine Brüder draußen und die wollten mit ihm reden. Da sprach Jesus zu ihm, siehe, deine Mutter und deine, sagten die Leute, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Und was sagt Jesus? Er antwortete ihnen und sprach zu denen, wer ist meine Mutter und wer ist mein Bruder? Verstehst? Hier bringt Jesus uns zum Vater und Mutter zurück. Und er streckte seine Hand und sagte, die da, seine Jünger, siehe, das ist meine Mutter und das ist meine, sind meine Brüder. Und du wirst gar nicht, weißt du, die Jünger hier, dieser Apostel schon allein, wenn du noch niemanden kennst von den Leuten aus der Kirchengeschichte, aber die Leute, die hier in der Bibel berichtet werden, das sind meine Brüder, das sind meine Mütter, das sind meine Väter, das sind dies. Wir sind nur eine kurze Zeit hier, aber der Herr bleibt und seine Leute bleiben auch. Und bis heute, ich werde nie vergessen, ich predige drüben in der Kirche, da kommt jemand aus DDR, Reporter von Neues Deutschland, bekehrt sich, findet in Heiland und so weiter. Dann sagt er, Pastor Matutis, Entschuldigung, aber ich habe eine Frage. Du sprichst immer von Petrus, von Markus, von Johannes. Haben die keinen Familiennamen? Verstehst du? Wir haben ja alle Familiennamen. Weißt du, wir reden so persönlich, als wenn das einfach unsere Geschwister wären. Und es sind unsere Geschwister. Peter, Paul, Jona und wie sie alle heißen. Das sind unsere Geschwister. Und die bleiben, die Engel Gottes bleiben. Das ist die Familie des Glaubens. Die bleiben. Der Heilige Geist bleibt bei euch ewiglich, steht in meiner Bibel. Und der Herr fügt zur Gemeinde Menschen, die da gläubig werden. Und ich werde am Mittwoch über die Familie Gottes sprechen. Weißt du, das ist die Familie Gottes. Deine Geschwister, nicht hier Vater, Mutter, deine fleischlichen Brüder, das sind sie auch. Aber wir sind eine Stufe weiter. Wir leben auf einem anderen Planeten, in einer anderen Welt. Und da ist es, dass du wirklich die Welt entdeckst. Die Familie Gottes wächst und der Herr trat hinzu zur Gemeinde, die da gläubig wurden. An einem Tag waren es 3000 Leute, die da hinzugetan worden sind zur Gemeinde. Erweckung ist, dass die Gläubigen belebt werden. Weißt du, Erweckung ist nicht, was viele Menschen durcheinander bringen, dass Massen sich bekehren. Nein, die Gläubigen werden belebt, inspiriert. Das ist Erweckung. Wenn der Wind Gottes weht, das Meer sich bewegt und aufgewühlt wird, alles in Bewegung gebracht wird. Weißt du, wenn dein Herz bewegt wird, das ist die Gegenwart Gottes, das ist Erweckung. Wenn du plötzlich nach Hause gehst und nicht mehr schlafen kannst und sagst, ich weiß nicht mit mir, was los ist, aber Gott arbeitet zu mir, der weckt mich immer um 3 Uhr. Oh, verstehst du? Oder morgens, wenn ich aufstehe oder und so weiter, da werde ich so motiviert oder im Bad bin, am Spiegel, mich frisiere und mich richte, dann plötzlich kriege ich Impulse. Wenn der Wind Gottes weht, dann fangen an die Leute zu surfen. Die werden sportlich. Weißt du, die werden lebendig. Der See erlebt Erweckung. Und das ist, was da passiert, wenn Erweckung ist, dass der Christ, der Gläubige, bewegt wird vom Heiligen Geist. Das ist die Gegenwart Gottes, du wirst bewegt. Vom Heiligen Geist, das Meer braust. Im Meer ist nicht mehr Wasser drin. Weißt du, viele Leute denken, wenn Erweckung kommt, da ist mehr Wasser, mehr Geist, mehr Feuer und so weiter. Nein, wenn das Meer braust und tobt, da ist kein Tropfen Wasser mehr. Da ist genauso viel Wasser wie bisher. Da wird nur durch diese Wellen der ganze Dreck rausgespült am Strand. Das ist, was passiert, wenn Erweckung ist. Da wird der ganze Dreck, was in den Herzen der Kinder Gottes sich noch festgelagert hat, das wird ausgespült. Aber da kommt kein Tropfen mehr Heiligen Geist. Der Wind Gottes. Da passiert durch das Blasen des Heiligen Geistes. Und du sagst, ja, was soll das? Und ich sage dir ein Geheimnis. Nikodemus kommt zum Herrn Jesus nachts und dann spricht er vom Heiligen Geist. Und dann sagt der Herr Jesus etwas vom Heiligen Geist. Weißt du, du hörst den Wind, das Brausen des Windes. Du merkst, da passiert etwas, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und so ist der Heilige Geist, so ist die Gegenwart Gottes. Da ist was, da passiert was, aber du weißt nicht, woher es kommt und wohin das hinführt. Der Heilige Geist wirkte am Pfingsttag. Es war genau das Gleiche. Die Leute fragten, was soll das noch alles werden? Die Gnade Gottes, wenn die Gnade Gottes wirkt, dann fangen wir zu fragen. Da wird vieles ausgespült aus unseren Herzen, kommt plötzlich raus. Plötzlich merken wir so viel Dreck, so viel Plastik, so viel Unechtes. Verstehst du? Da kommt jetzt alles raus. So vieles, was du am Strand, wenn du manchmal stehst, am Meer oder am Ozean, da wird so viel rausgespült, wo die Schiffe mal untergegangen sind, von den alten Zeiten. Und das ist Erweckung. Der Heilige Geist spült den Unglauben raus. Nicht, dass Leute sich bekehren. Nein, du bekehrst dich. Es gibt Leute, die sind alles nur Schwätzer für mich. Weißt du, die erzählen den Leuten, du musst dich bekehren, aber selbst sie sind nicht frei von dem und nicht frei von jenem. Und wir quatschen die Leute und versuchen, andere zu bekehren, dass manchmal Leute sagen, du hör mal auf, ich glaube dir überhaupt nichts. Bekehr dich zuerst mal selber, verändere dich zuerst mal selber, bring zuerst mal selbst dein Leben in Ordnung und dann komm und erzähl mir was. Aber das ist, wenn der Heilige Geist wirkt, der wirkt an dir. Kennst du Jesus, verstehst du? Dann haut sich um. Der Heilige Geist, wenn der wirkt, dann werden Zweifel rausgespült, da wird Lieblosigkeit rausgespült, da wird die Gesetzlichkeit rausgespült. Weißt du, da hört so vieles raus und so weiter, da passiert so vieles. Das ganze fromme Ungeziefer, da kommen die ganzen Würmchen raus. Das werden alles rausgespült, die dann im Meer ist. Das ist, wenn der Wind des Geistes, die Gegenwart Gottes, das Wasser bewegt. In der Bibel heißt es, und der Geist Gottes brütete über das Wasser. Und in den ersten paar Seiten der Bibel. Wenn das bei uns passiert, dann wird der ganze Aberglaube rausgespült, die ganze Esoterik. Plötzlich gibt es eine Entrümpelung. Und ganz raffiniert, wir haben hier eine Schwester in der Gemeinde, die war so esoterik und die hat so viel Mist sich eingedeckt, so viel eingekauft von der Esoterik, jetzt wollte sie entsorgen. Hat sie, glaube ich, 3 oder 4 Tragtüten genommen und geht auf den Marktstand und möchte irgendwo verkaufen. Stellt sie hin und will sie loswerden und fragt und redet, ob er das vielleicht ihr abnehmen würde. Und während sie sich umschaut, ist das alles geklaut und war weg, war entsorgt. Das war prima. So macht der Heilige Geist. Dass man nicht verkauft oder noch irgendwie umsetzt, dass noch andere sich versündigen. Ich bin bei okkulten Sachen, stehe auf dem Standpunkt, die muss man zerschlagen, zerklopfen, sondern versündigen sich andere noch dabei. Weißt du, wir müssen diese Sachen vernichten. Denn der Geist Gottes macht uns richtig frei. Oder wenn der Sohn frei macht, der ist richtig frei. Wenn der Wind des Heiligen Geistes weht, dann wird der ganze Materialismus rausgespült. Da werden wir so richtig durchgeputzt. Und dann bekommt das Wort Gottes Vorrang, bekommt den ersten Platz. Dann erleben wir das, dass plötzlich unerkannte Sünden plötzlich rauskommen. Was, das wusste ich gar nicht, dass das noch in mir alles noch drin ist. Du glaubst gar nicht, was in dir noch alles drin steckt. Lass den Geist Gottes wehen. Der Heilige Geist deckt auf und der Heilige Geist deckt zu. Das ist die Gegenwart Gottes. Nicht, dass du umfällst und dass du Purzelbäume schlägst oder dass du Gänsehaut kriegst oder dass, was weiß ich, komische Gefühle bekommst. Nein, die Gegenwart Gottes ist, dass die Sünde aufgedeckt wird, dass der Teufel rauskommt, dass das Böse beseitigt wird. Erlebe die unerkannte Gegenwart Gottes. Weißt du, die meisten Leute begreifen nicht, was ist die Gegenwart Gottes. Die ist unerkannt, unsichtbar, undenkbar, unfassbar. Jesus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Jetzt lasst das Wort zergehen. Es geht nicht um die Zeichen und Wunder, dass Jesus der gleiche ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Nein, Jesus ist immer noch der gleiche, den die Leute nicht begriffen haben, wer er ist. Die Juden haben nicht begriffen. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist diese unerkannte Gegenwart. Gott ist da und die Menschen begreifen es nicht. Jesus vollbringt Wunder, speist Tausende, heilt Kranke. Und sie begreifen es nicht. Er ist immer noch derselbe. Der Unbekannte. Das ist der große Unbekannte. Nur ein paar Wahrheiten, was mir groß geworden ist, was ich weitergeben möchte. Weißt du, wenn Jesus heute derselbe ist, dann ist seine Gegenwart heute auch unerkannt. Das siehst du nicht. Siehst du die Gegenwart Gottes in mir? Nicht. Das merkst du nicht. Weißt du, Jesus wird auch heute nicht erkannt. Ich habe noch keinen Heiligenschein, bin noch nicht so weit. Ich habe schon alles probiert, aber der wächst bei mir nicht. Da gehen nur die Haare aus. Das ist das Einzige. So, nur ein paar wenige erkennen, wie er ist, so damals wie heute. Jesus derselbe, gestern, heute, in alle Ewigkeit der gleiche. Damals hat nur eine Handvoll Leute erkannt. Damals wurden einige durch den Heiligen Geist geführt, dass sie Jesus erkannten und zu Jesus kamen. Der Herr Jesus dem Paulus begegnet auf der Straße nach Damaskus oder dem Petrus. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt der Herr Jesus, Fleisch und Blut haben sie es nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Verstehst du? Nicht alle sehen Jesus. Nicht alle erkennen Jesus. Nur denen, den der Heilige Geist offenbart. Und nicht allen offenbart der Heilige Geist. Jetzt bitte halte ich fest. Ist es ernst? Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Nicht nur bei Zeichen und Wundern, sondern in der Erkenntnis Gottes, in der Gegenwart Gottes. Viele hofften auf ihn. Haben die Emmaus-Jünger gesagt, wir haben geglaubt und wir haben gehofft, er würde Israel erlösen. Und sie haben nicht erkannt, ihre Augen wurden gehalten. Von wem? Vom Teufel. Von der Tradition, vom Judaismus, von der Vorstellung, er sollte Israel erlösen. Und was ist passiert? Gar nichts. Alle anderen bleiben blind, denen der Heilige Geist nicht die Augen öffnet. Die finden den Befreier nicht. Die suchen den Befreier von den Römern oder von, dass Jesus zum Brotkönig gemacht wird oder zum Heiler. Aber sie erkennen nicht, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Das haben nur eine Handvoll erkannt. Das zu allen Zeiten, immer. Jesus ist der große Unbekannte. Die Welt oder der Welt ist Jesus verborgen. Die Welt erkennt ihn nicht. Und deshalb, der Heilige Geist muss den Menschen die Augen öffnen, dass sie ihn erkennen. Du kannst viel erzählen, kannst den Mund pflanzlich reden und es passiert nichts. Jesus auch heute, sogar heute in unseren Tagen, wo es so viele Kirchen und Religionen gibt und so viele Freikirchen gibt und so viele Charismatiker und Pfingstler gibt, er ist immer noch der große Unbekannte. Die meisten kennen Jesus nicht. Ich behaupte das. Warum? Weil er der gleiche ist, bis in alle Ewigkeit. Er ist der ewige Gott, der immer schon ewig war. Und er kam hier als Ewigkeit und er ging als Ewigkeit und er bleibt als Ewigkeit. Fleisch und Blut vernimmt nichts vom Reich Gottes. Kannst noch so viel studieren, kannst noch so viel lesen, kannst noch so viel hören, kannst alle Predigten der Welt hören und du wirst Jesus nicht verstehen, es sei denn, der Heilige Geist offenbart es dir. Jesus ist der verborgene Gott. Die Juden haben damals ihn nicht erkannt, bis heute. Bis heute haben sie Brett vorm Kopf, eine Decke vor den Augen. Bis heute erkennen sie nicht. In Matthäus 12, Vers 38 lese ich hier. Darauf entgegnete ihm einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern, Meister, wir möchten ein Wunderzeichen von dir sehen. Meister, wir wollen ein Wunderzeichen von dir sehen. Und er aber gab ihnen zur Antwort, dieses böse, stell mal vor, was Jesus über die Juden sagt. Dieses böse, ehebrecherische Geschlecht verlangt ein Zeichen von mir. Sie werden kein Zeichen bekommen, sie kriegen nur das Zeichen des Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Leibe des Riesenfisches gewesen ist, so wird auch des Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Inneren der Erde sein, also im Grab. Das ist das Zeichen, wie Gott sich offenbart. Wo findest du Gott? Wo findest du Jesus? Die Männer von Ninive werden beim Gericht mit diesem Geschlecht der Juden hier und Israeliten auftreten und seine Verurteilung herbeiführen, denn sie haben auf der Jonas-Predigt gehört und Buße getan. Und hier steht jemand Größeres als Jona. Und die Königin aus Südland wird beim Gericht gegen dieses Geschlecht hier der Juden auftreten und seine Verurteilung herbeiführen und fordern, denn sie kam von weit her, vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und Jesus sagt, hier steht jemand, der größer ist als Salomo. Ja, hier spricht Jesus von dieser unbekannten Gegenwart Gottes. Hier ist jemand, der ist größer. Und heute Abend ist Jesus der Größere unter uns. Dieser Superstar Gottes, der Gesandte Gottes. Und immer wenn Gott auftrag, geschah das Gleiche. Immer wo Gott auftritt, pass auf, Geschwister, das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Überall, wo Gott richtig auftritt, ist er der Unbekannte, der Unbegreifliche, der Unfassbare. Die Leute kapieren es nicht. Mit sehenden Augen sehen sie und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Es ist traurig. Es ist traurig. Was sagt Jesus? Man tötet die Propheten, die gesandt wurden. Und alle Propheten haben die Juden getötet. Und dann hinterher haben sie Schreine aufgebaut. Uns verehrt, diese Propheten, aber zuerst haben sie alle getötet. Jesus sagt, ihr baut die Grabstätte der Propheten aus und schmückt sie, doch eure Väter haben sie alle getötet. Das war immer so. Und so passiert es, wenn Gott wirkt. Seht, Gott wirkt, redet, handelt und so weiter, zieht vorbei. Und die Menschen erkennen es nicht. Und die Menschen begreifen es nicht, die fassen es nicht. Und die merken erst hinterher, das war ein großer Prophet, der Jeremia. Aber zuerst hat man den in die Grube geworfen, am Abfallhaufen, der soll verrecken. Aber dann, der Jeremia, dann beruft man sich auf den Jeremia. Prophet Jeremia sagt es. Gott verbirgt sich vor den Augen der Weisen und Klugen. Hör mir zu, Gott verbirgt sich. Da kommen die Weisen nach Jerusalem, die sagen, wir haben seinen Stern gesehen. Und sie haben nicht gesehen, obwohl der Stern über Jerusalem auch sichtbar war. Der ganze Kosmos wurde erleuchtet. Aber ich sage dir ein Geheimnis, nur weise und kluge und Gottgelehrte und vom Geist Gottes gesalbte Menschen, die sehen den Stern. Die Schriftgelehrten haben das nicht gesehen. Und es ist auch keiner rausgegangen, um anzugucken, vielleicht gibt es den Stern noch irgendwo, wovon die da in diesem fernen Land, in Ekbatana, das irgendwo gesehen haben. Verstehst? Und das ist ein Geheimnis. Nur gottgeführte, gottgeleitete Menschen sehen Gottes Spuren und merken, das Wort der Herr, wo ist der neugeborene König? Die müssen sich ganz doof vorgekommen sein, diese Weisen, als sie nach Jerusalem kamen. Hier, in Jerusalem, wir haben seinen Stern gesehen, aber wo ist der neugeborene König? Bis heute ist es so geblieben. Wir sagen, wenn wir irgendwo waren, das war eine tolle Zeit. Da war was los. Aber da ist Gott vorbeigezogen, wir haben nichts erlebt. Die Gegenwart Gottes muss erlebt werden. Und Gott offenbart sich individuell, ganz persönlich jedem Einzelnen. Wir haben seinen Stern gesehen. Ich habe seinen Stern gesehen. Ich habe seinen Stern gesehen. Die Klugen haben es nicht begriffen, nicht erkannt, dass es Gott war, der sich da den Weisen offenbarte. Jesus geht an den Menschen vorbei und sie erkennen es nicht. Auch heute passiert genau das gleiche im Gottesdienst. Weißt du, da ist die Salbung da, da wird Jesus groß gemacht, da wird gepredigt, er geht vorbei, aber da passiert nichts. Guck mal, der Bartimäus, dieser blinde Bartimäus in Jericho, von dem heißt es, dass Jesus das erste Mal an ihm vorbeizog, das zweite Mal vorbeizog, erst das dritte Mal kapierte, alle guten Dinge sind drei. Dann schreit er, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und dann wurden auch seine Augen geöffnet. Aber das erste Mal hat er gar nicht kapiert. Was soll das? Oft merken wir erst das dritte, vierte Mal, dass Gott hier war und dass Jesus ist, weil wir nicht sensibel sind für Gott. Viele echte Heilige, auch in der katholischen Kirche, wurden als Hexen verbrannt. Viele Heilige, viele Menschen in der Inquisition wurden verbrannt. Sie hatten Visionen, sie hatten Gesichter, diese Hexen, diese Frauen vorwiegend. Aber die wurden verfolgt, weil das die Pfarrer und die Päpste und die Bischöfe nicht mehr hatten. Deshalb, diese armen Weiblein wurden dann verbrannt auf dem Scheiterhaufen. Oder von vielen Hexen wird berichtet, sie sprachen in fremden Sprachen. Also, die haben in Zungen geredet unter Umständen. Oder sie haben Wunder gewirkt, so mit ihren Kräutlein die Leute geheilt. Das war nicht vom Teufel. Aber man hat sie verteufelt. Und hinterher macht man sie zu Heilige. Preist sie sogar selig oder spricht man sie selig. Die Kirche hat die Gesandten Gottes nicht erkannt. Die Gegenwart Gottes nicht erkannt. Hinterher, da machen sie große Sprüche. Das war ein Großer, das war ein Heiliger, das war ein Gesegneter. Selbst beim Luther. Luther hat die Bibel übersetzt, aber die Teufel verflucht und die Teufel ja, zum Ersäufen verdammt, ersäuft ihr Wiedertäufer. Verstehst du? Obwohl er die Bibel übersetzt hat, ist selber nicht erlöst gewesen von der katholischen Kirche, hat das ganze katholische System mit übernommen von der Kindertaufe und ließ die Wiedertäufer ertränken. Weißt du, weil er die Bibel nicht ernst genommen hat. Obwohl er mit der Schrift aufgewachsen ist, mit der Schrift die Bibel übersetzt hat. Du kannst die Bibel übersetzen, die Bibel umschreiben und du kannst alles machen. Wenn du nicht deine Augen geöffnet werden, dann wirst du die Wahrheit nicht erkennen. Die Wahrheit muss uns offenbar werden. Weil sie die Wahrheit nicht angenommen haben, gab Gott ihnen kräftige Irrtümer. Da geht es genau zu dieser Geschichte nach hinten, der Schuss nach hinten los. Man kann die Bibel übersetzen und schreiben und abschreiben und die Wahrheit doch nicht begreifen. Bis heute begreifen die Lutheraner nicht, dass sie sich biblisch taufen lassen sollten. Bis heute nicht. Das leuchtet ihnen nicht ein. Bis heute sind die Juden verstockt. Warum soll ich Jesus annehmen? Ärgern sich über das Kreuz. Und auch die Antipfingstler. Weißt du, heute gibt es, bis heute passiert das Gleiche, da wiederholt sich immer wieder. Bis heute ist nicht anders, als was die Antipfingstler sagen. Sie verteufeln alle, die in Sprachen reden, weil sie die Wahrheit nicht begreifen, weil sie das nicht verstehen. Was ist das? Manhu. Manna. Was ist das? Manhu. Was ist das? Sie begreifen das nicht. Sie begreifen nicht den Heiligen Geist. Deshalb sagen sie, das ist alles vom Teufel, weil sie die Wahrheit nicht begreifen. Genauso wie sie gesagt haben, Jesus wäre vom Teufel. Die Juden. Und so geht es weiter. Bis heute. Die Gegenwart Jesu wird oder Gottes wird nicht erkannt, wenn sie da ist. Erst hinterher. Da ist was passiert. Und da können die Diener Gottes manchmal verzweifeln, die predigen, denken an Jeremia, denken an Jesus, denken an Paulus und so weiter. Die reden, aber die Leute kapieren es nicht. Dann ist es zuwider. Was haben die Juden mit Jesus gemacht? Gott kam auf die Erde und sie haben ihren Gott gekreuzigt. Und als Jesus damals kam, haben nur ganz wenige ihn begriffen, wer er ist und wo er ist und was er ist. Nur ganz wenige. Und auch heute ist es nur eine Handvoll, die es begreift. Eine Handvoll. Das sind nicht die Massen. Vergiss die Massen. Die Massen gehen dahin. Nur wenn der Heilige Geist einem begegnet, wie Saul von Tarsus. Verstehst du, wenn Jesus selbst in den Weg tritt und sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Erst dann passiert das Wunder. Und ich will dir zeigen, wie kommt Gott in unser Leben hinein. Zuerst einmal, Gott muss unseren Weg kreuzen. Oder Jesus oder der Heilige Geist. Und einen Strich durch die Rechnung machen. Dann, was ist denn das? Erst als Jesus auferstand, ist er seinen Jüngern begegnet, ist ihnen nachgegangen. Und erst dann begriffen sie, das war Jesus. Verstehst du? Wir müssen bereit sein für die Offenbarung, für die Gegenwart des Herrn. Und solange man noch im Gesetz ist, kann man die Gnade nicht erkennen. Und die Juden waren im Gesetz damals zu dieser Zeit und sie haben die Gnade nicht erkannt. Und erst wenn man die Gnade erkennt, sieht man, das war der Herr. Und Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes, Lob und Dank. Er ist die Erfüllung. Und das passiert. Und wer jetzt Jesus annimmt, der lebt nicht mehr im Gesetz, sondern der lebt unter der Gnade Gottes. Aber das muss man begreifen. Mit Jesus lebst du unter der Gnade, in der Gegenwart Gottes. In dem Moment, wo du Jesus aufnimmst, bist du in der Gegenwart Gottes. Oder du kannst Jesus gar nicht aufnehmen dann. Verstehst? Bist du ein Reiner, ein Heiliger? Denn nur die, die reines Herzens sind, die schauen Gott. Die Juden konnten Jesus nicht annehmen, weil er nicht ihren Vorstellungen entsprach. Und da haben wir schon ein Problem. Die meisten Leute haben eine Vorstellung von Jesus, der muss so sein. Also wenn ich bete, dass er sofort Wunder und Zeichen wirkt. Nein, er ist total anders. Total anders. Er ist nicht so, dass er gleich uns von den Römern befreit. Du lebst mit Jesus in der Gegenwart Gottes, wenn du mit ihm übereinstimmst. Und das ist schwierig. Mutter Teresa hat gesagt, ich bin verheiratet mit Jesus, aber der ist sehr kompliziert. Sehr schwierig. Nicht einfach. Verstehst du, der ist kompliziert. Mit Jesus verheiratet sein, mit Jesus vermählt sein, mit Jesus befreundet sein, mit Jesus verliebt sein, ist es nicht einfach. Da kannst du mit 10 Männern verliebt sein, aber nicht, die sind noch, mit denen wirst du noch fertig, aber nicht mit Jesus. Nicht mit Jesus. Weißt du, da ist die Überlieferung, da ist die Tradition, da ist alles, was uns so blockiert. Weißt du, Jesus wirft alles über Haufen. Wenn er in unser Leben eintritt, ist alles Mist. Ich achte alles für Kot. Weißt du, die ganze Überlieferung, Jesus hat die ganze Überlieferung der Juden zunichte gemacht, hat sich nicht die Hände gewaschen, hat genau das Gegenteil getan, hat am Sabbat geheilt, hat genau das Gegenteil getan, hat die Aussätzige berührt. Jesus stimmt nur mit Gott überein. Das ist ein Geheimnis, wenn du das verstehst. Nur mit Gott, aber nicht mit der Tradition, nicht mit der Religion, nicht mit irgendeinem Kult. Das ist für die meisten zu hoch. Weißt du? Und viele Prediger sagen, wenn Jesus heute kommen würde, der würde aus den meisten Kirchen rausfliegen. Weil er nicht in ihr Schema passt. In ihr Konzept. Jesus ist die Wahrheit und die Wahrheit ist hart und derb und kantig. Jesus würde in den meisten Kirchen gar nicht hineinpassen. Da können sie 10-mal Jesusbilder aufhängen und 10-mal sich christlich nennen. Der passt nicht hinein. Der würde sagen, Papst, geh nach Hause. Zum Bischof, was würde Jesus zum Bischof sagen? Was würde zu vielen Predigern sagen? Mach die Bibel zu und setz dich hin. Du brauchst mich. Du musst erlöst werden. Du musst frei werden. Du sagst, Bruder Matthäus, ist das nicht wahr? Doch. Jesus sagt, hat vorausgesagt in Matthäus Evangelium, meinst du, wenn das Menschensohn wiederkommt, dass er Glauben finden wird? Der wird Religion finden, da werden die Leute wiechern vor Religion und schäumen vor Religion, aber er wird keinen Glauben finden, keine Beziehung mit ihm. Meinst du, dass er Glauben finden wird, wenn er wiederkommt? Das wird genauso sein wie bei den Pharisäern damals. Nur ganz wenige folgten Jesus, die wirklich von ihm ergriffen waren, die mit ihm übereingestimmt haben. Und wie stimme ich mit Jesus überein? Meine Bibel lehrt einen ganz einfachen Weg. Jesus sagt, forschet in der Schrift, denn die Schrift ist es, die von mir zeugt. Also wenn du Jesus kennenlernen möchtest und Jesus entdecken möchtest, fang an, die Bibel zu lesen. Ohne Kommentar, ohne Auslegung, ohne irgendwelche Ergänzungen. Einfach lies so als nacktes Wort Gottes, vor allem die Evangelien. Lies mal. Und die Schrift ist, die von mir zeugt. Und Jesus sagt weiter, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Willst du die Gegenwart Gottes erleben, dann versuch, die Schrift zu entdecken, wieder ganz neu. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wenn du die Gegenwart Gottes suchst, fang an, die Schrift zu durchforschen, zu durchlesen. Einfach, lies nicht für den anderen. Weißt du, die meisten Leute lesen die Bibel für die anderen. Ach, Mensch, das wäre für die Renate sehr gut, dieses Wort. Das würde genau passen. Und hier, für dich, mein Lieber, ich habe ein ganz tolles Wort für dich. Weißt du, wir entdecken für die anderen Gottes Worte. Weißt du, was Gott will? Dass du das Wort Gottes für dich persönlich entdeckst. Für dich ganz persönlich. Das bin ich. Nicky Cruz, als er bei uns war, hat er in seiner Geschichte erzählt, als er von Messerhelden zu, was dieses Buch von David Wilkerson, die Messerhelden, dieser Nicky Cruz, der hat erzählt, wie er zum Glauben kam. Dann schlägt er die Bibel auf und liest, er hieß früher, seinen Spitznamen hat er Israel gehabt. Israel, 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 auf jeder Seite, ich stehe in der Bibel. Und das hat ihn imponiert, ich stehe in der Bibel, Israel, Israel, Israel. Und er fühlte sich angesprochen. Und genau das ist, du musst angesprochen werden von der Bibel. Lies die Schrift. Jesus lehrte keine Überlieferung, keine Tradition, er lehrte die Schrift. Er lebte die Schrift aus und er erfüllte die Schrift. Er sagt, auf das erfüllt werden soll, das, was die Propheten geweissagt haben. Jesus kam, so wie die Propheten vorausgesagt haben. Und das ist, wenn du Jesus entdecken möchtest, die Gegenwart Gottes entdecken möchtest, kannst du nur über Jesus finden. Und sonst gar nichts. Nicht über eine Gemeinde, nicht über eine Religion. Über Jesus findest du Gott. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Er ist es. Er ist die ganze Fülle der Offenbarung Gottes. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht Gott. Ich denke sehr viel über die Bibel nach. Mir ist die Geschichte groß geworden, die Taufe des Herrn Jesus, als er getauft wurde im Jordan. Weißt du, da kommt der Johannes der Täufer war nicht getauft. Verstehst du, er hat andere getauft und er selber war nicht getauft. Woher weiß ich das? Dann sagte zu Jesus, ich muss von dir getauft werden. Verstehst du? Denn bisher hat noch niemand keinen Täufer gefunden, der den Johannes den Täufer taufen würde. Johannes der Täufer war, tauft andere und wird selbst nicht getauft. Weist andere auf das Lamm Gottes und selbst fragt nachher im Gefängnis, bist du oder sollen wir auf jemand anders warten? Ich soll von dir getauft. Dann sagt Jesus, lass es gewähren. Jetzt taufst mich mal und nachher taufe ich dich. Ich bin sicher und ich bin überzeugt, steht nicht in der Bibel, aber das ist mein kindlicher Glaube, dass Johannes der Täufer von Jesus getauft wurde. Denn er sagte, der nach mir kommt, ist größer als ich, der wird euch mit Geist und Feuer taufen. Und jetzt, ich taufe mit Wasser. Nur als Beispiel, du kannst anderen die Taufe predigen, du kannst anderen Befreiung predigen, du kannst anderen den Segen Gottes und Wohlstand und Erfolg predigen und selbst nicht getauft sein. Und selbst nicht gesegnet sein. Und selbst nicht in der Gegenwart Gottes sein. Und selbst nicht so weit sein. Du kannst anderen Befreiung predigen und selbst ganz noch gefesselt dastehen. Verstehst du? Ja? Keiner. Ja, das ist die Geschichte von Johannes den Täufer. Mal so zwischen den Zeilen lesen. Ich lese manchmal die Bibel zwischen den Zeilen. Ich bin ein Prediger auch, muss ich auch, weil ich schon so oft die Bibel durchgelesen habe, da denke ich, das gibt's doch nicht, dass der Johannes sagt, ich muss von dir getauft werden. Die Taufe des Johannes ist ein Beispiel. Gott sehen nur geistliche Menschen, ungeistliche Menschen sehen Gott nicht, sehen Jesus nicht, erleben nicht den Heiligen Geist. Genauso wie die Weisen. Oder als der Herr Jesus dem Paulus begegnete, ist auch eine interessante Geschichte, lies mal, sind widersprüchliche Zeichen. Einmal sagt er jemand, die hörten die Stimme Gottes, anderes Mal sahen, sie sahen ein Licht. Also da ist nichts Genaues berichtet. Haben sie das Licht gesehen, die anderen, die ihn begleitet haben? Oder haben sie eine Stimme gehört, was war jetzt los? Wahrscheinlich gar nichts. So, dass sie gar nichts kapiert haben. Die haben nur gesehen, mit dem Saul von Tarsus ist was passiert, der ist blind, der sieht nicht mehr. Er muss ein mysteriöses Erlebnis, Schockerlebnis gehabt haben, ein Trauma erlebt haben. Die bringen ihn in die Herberge. Und die wussten nicht, was passiert ist. Aber er selber wusste, er saß da und er betete. Er wusste, ich muss in die Stadt gehen, man wird mir sagen, was ich tun soll. Und du siehst, wie Gott arbeitet. Weißt du, wie er sehend geworden ist, wie ihm die Augen geöffnet worden sind. Er musste zuerst selbst erfahren, was es ist. Und er war ein religiöser Kerl. So, die Leute um ihn herum sahen nicht, was um ihn passiert, was mit ihm passierte, aber er selber wusste. Und genauso auch heute, vielleicht niemand kriegt es mit, dein Mann nicht, deine Frau nicht, deine Kinder nicht, deine Angehörigen nicht, deine Freunde, die Gemeinde kriegt es nicht mit. Bei dir ist das passiert, verstehst du? Du sitzt da und betest. Verstehst du? Paulus, der Saul von Tarsus, hat bestimmt viel gebetet. Er war ja ein Jude und er war ein Weltmeister im Gebet. Aber jetzt betet er richtig vom Herzen zuerst einmal. So hat er noch nie gebetet. Sogar, dass der liebe Gott sagt, du siehe, er betet, Ananias, siehe, er betet. Und Ananias in Damaskus öffnete dem Saul von Tarsus die Augen, weil er Gott gehorchte. Und jetzt kommt etwas, wie erlebe ich die Gegenwart Gottes? Da müssen mehrere Faktoren zusammenkommen, mehrere Elemente zusammengebracht werden. Da musst du zuerst einmal Gott begegnen. Gott muss dir begegnen, das Zeugnis geben und dir in den Weg treten, deinen Weg kreuzen, so wie beim Saul von Tarsus. Das ist so typisch. Und dann muss der, der dich zum Herrn führt, bearbeitet werden, vertraut werden in der ganzen Geschichte und eingeweiht werden und eingeführt werden. Herr, ich habe so viel Schreckliches von dem Mann gehört. Ich weiß sogar, der hat einen ganzen Aktenkoffer voll von Haftbefehlen mit sich. Dann sagt der Herr, beruhige dich. Der Mann, den habe ich schon abgeschnitten von dem ganzen Zeug. Der betet. Und dann hat Ananias bestimmt gesagt, gut, wenn er betet, dann ist es alles in Ordnung. Dann beißt er wenigstens nicht. Denn der, wo betet, beißt nicht. Also, das ist so. Okay, dann, Herr, was ist das? Und dann sagt der Herr, das ist mir ein auserwähltes Werkzeug, dieser Mann. Geh hin. Und du siehst, Ananias und Saul von Tarsus, die wurden zusammengeführt vom Herrn. Und da wird er bekehrt. Und da wird er zu einem auserwählten Werkzeug. Da wird er zum Segen. Weil jemand anders sich gebrauchen ließ, dass die Gegenwart Gottes in sein Leben hineinkommt. Dass es offengelegt wird. Du denkst, du kannst die Bibel allein lesen. Vergiss es. Du kannst allein lesen. Es sei denn, die tritt der Herr in den Weg. Und es sei denn, da passiert was. Wir haben eine andere Geschichte. Der Finanzminister von der Königin von Süden da, der kam, hat sich das Evangelium der Juden gekauft, Jesaja 53, und ließ das Evangelium für die Juden, für wahre trug unsere Sünden und lud auf sich unsere Schmerzen und wir hielten ihn für den und den. Dann, er versteht das nicht. Aber du siehst, jetzt wird der Philippus bearbeitet in Caesarea dort. Du, geh auf die Straße nach Gaza, dort ist einer, dem musst du dienen. Du siehst, hier arbeitet Gott zusammen. Die Gegenwart Gottes besteht aus zwei oder drei Zeugen. Da kommt, das ist dieser Kämmerer, der sucht, der wollte die Wahrheit erkennen, ist so weit hergefahren, hat sich so viel ausgegeben, um diese Buchrolle des Jesaja zu kaufen, für wahr ertrug unsere Sünden und Blut, unsere Schmerzen. Weißt du, die Bücher waren damals nicht billig, nicht so für ein paar Euro. Nein, das hat manchmal ganze Kamele gekostet, ganzes Vermögen. Und jetzt liest er, und er versteht nicht, bis dieser Philippus an den Wagen kommt und sagt, verstehen Sie, mein Herr, was Sie lesen? Und wie kann ich verstehen, wenn mir niemand erklärt? Und du siehst jetzt, der eine hat den Auftrag Gottes und der andere soll das tun und wie Gott arbeitet. Und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst, Saul von Tarsus. Kämmerer, es wird dir gesagt werden. Saul wartet, bis der Richtige kommt. Und du sollst auch warten, bis der Richtige zu dir kommt und dich bekehrt. Und dich zum Herrn führt und dir dient. Der Richtige. Die meisten, weißt du, bei den meisten kommen die Falschen und die versauen und vermurksen alles. Verstehst du? Und reden auf ihn ein und schwätzen ein, du musst dir das und du musst 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 das. Zum Platz der Kopf. Aber wenn einer von der Gnade Gottes geführt kommt und bei dem Gott begegnet ist, verstehst du, der öffnet die Augen. Der erklärt, alles andere ist Kurpfuscherei. Und wir haben so viel im christlichen Lager Kurpfuscherei. Entschuldigung, aber das ist Gang und Gäbe. Deshalb haben wir so viele versaute Christen. Entschuldigung, die möchten Gott erleben, die suchen Gott, aber die sind an die Falschen geraten. An die Falschen. Gott kennen die anderen gar nicht. Verstehst du, die haben ihnen jetzt erzählt, ihr müsst in die Gemeinde eintreten, ihr müsst das tun, ihr müsst jenes tun. Nein, du musst wiedergeboren werden aus Wasser und Geist, was das auch immer heißt. Entrückung wird stattfinden. Verstehst du, wird stattfinden, ich bin sicher. Aber ich sage euch eines, die Welt wird davon nichts merken. Wie wir manchmal sagen, ja, plötzlich werden Leute verschwinden, Omnibusse werden ohne Chauffeur sein, Flugzeuge ohne Piloten oder Züge ohne Lokführer, verstehst du? Das wird nicht passieren. Die Welt wird nicht merken. Entrückung wird so schnell stattfinden, mit einem Augenzwinkern. Die Welt wird es nicht merken. Es ist genauso wenig, wie die Welt damals gemerkt hat, als der Henoch plötzlich verschwunden war. Und plötzlich wurde nicht gefunden. Der lebte mit Gott, wandelte mit Gott. Wenn Gott handelt, merkt die Welt überhaupt nichts. Ob du mir das glaubst oder nicht, das ist meine These, die ich hier vertrete und versuche zu untermauern, versuche zu vertreten. Weißt du, Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen. Gott weiß, wer der Aufrichtige ist. Guck mal, Jesus kam in diese Welt damals und nur einige kamen in den Tempel auf Anregung des Heiligen Geistes, Simeon und Hanna. Und plötzlich kommt dieses Pärchen und bringt da das Kind zur Weihe. Und plötzlich Simeon sagt, kann ich für das Kind jetzt beten? Und plötzlich sagt Simeon, meine Augen haben meinen Heiland gesehen, jetzt kann ich nach Hause gehen. Jetzt kann ich sterben. Der war bestimmt über 80 schon. Jetzt kann ich heimgehen. Er hat die Verheißung gehabt, du wirst den Meister sehen, du wirst den Heiland sehen. Aber weißt du, er hat sich total gar nicht so vorgestellt, dass das nur so lang ist. Verstehst du? 54 Zentimeter war der Herr Jesus groß. Du sagst, Pastor, du sagst Dinge, als wenn du dabei gewesen wärst. Ja, er war wie ein Mensch, wie du und ich. Der wurde sogar in Windeln gewickelt. Der war nicht 3 Meter groß. Der war ganz normaler Bürger. Also Gott wirkt anders, als wir denken. Und Jesus geht vorbei und die anderen haben nichts gemerkt. Weißt du, ich sehe die Situation im Tempel. Da sind bestimmt noch mehr Leute im Tempel gewesen. Aber keiner sagte, Halleluja, der Heiland ist, ich möchte auch dabei sein. Ich möchte auch mal den Heiland heben. Nein, das ist denen gar nicht eingefallen. Die haben den Herrn gar nicht gesucht. Es waren Menschen, die auf das Reich Gottes warteten. So steht es in der Bibel. Es waren Menschen, die nur auf das Reich Gottes warteten. Wer nicht auf das Reich Gottes wartet, der wird das Reich Gottes nicht erleben. An dem wird das Reich Gottes vorbeirauschen. So, nur Menschen, die guten Willens waren damals, die ihn suchten, die fanden ihn auch. Denen begegnete er auch. Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen. Aber Gott hält nichts von Menschen, die blind sind und andere blind leiten wollen, diese Blindenleiter. Weißt du? Die das Licht nicht annehmen. Denen kannst du es beschreiben vom Licht so viel, wie du willst. Das Licht ist was Wunderbares. Der Regenbogen, hast du schon sowas mal gesehen? Verstehst? Keine Ahnung. Du kannst einem Blinden von Farbe nichts beschreiben. Du kannst nur ein bisschen dir vormalen was. Die Wahrheit. Wie erlebe ich die Gegenwart Gottes? Die Gegenwart Gottes erlebt man, indem man alles vergisst, was menschlich organisiert und geplant ist. Tut mir leid, was ich sage. Ich bin Pastor. Ich bin in der Gemeinde. Aber das ist der Weg, wie man Gott findet. Du musst von sämtlichen Organisationen weg, von den ganzen Vorstellungen weg. So wie dieser Naaman. Der Naaman ist nicht geheilt worden, solange er unterwegs war zum Propheten. Nein, erst als er seine Vorstellungen aufgegeben hat, als er gehorchte, taufte ich 7-mal im Jordan. Ich habe gedacht, der Prophet kommt raus, begießt mich mit Öl, salbt mich und so weiter und spricht ein frommes Gebet. Und dann passiert das Wunder der Reinigung. Nein, das Wunder der Reinigung passiert nicht auf großem Tamtam und religiösem Zirkus. Die Heilung passiert, indem sich der Naaman sich 7-mal im Jordan tauft. 7-mal. Und erst beim 7. Mal hat er frisches Fleisch, ist jung und wieder gesund. Und es kann nur er machen und sonst niemand. Der Prophet kann ihm nichts geben. Das muss er selber tun. Sich 7-mal im Jordan taufen. Wie wirkt Gott? Weißt du, wenn wir frei sind von dieser ganzen menschlichen Vorstellungen und wir sind alle, wir kommen, wenn wir in den Gottesdienst gehen, wir haben eine vorgefasste Meinung. Also heute wird er über das und das sprechen. Er wird einen Altarruf machen und er wird für Kranke beten. Verstehst du? Und er betet vielleicht gar nicht für Kranke. Denn Gott will, dass du an deinem Platz geheilt wirst, wo du bist. Oder auf dem Nachhauseweg. Ich werde nie vergessen, in Heilbronn hatten wir einen Heilungsgottesdienst. Und da war einer, der hat sich hergeschleppt von Möckmühl bis nach Heilbronn, das sind vielleicht 50 Kilometer, und sich hochgeschleppt da zum Gottesdienst, ihm ging es nicht gut. Und der Evangelist einfach so aus dem blauen Himmel spricht, geh nach Hause, du wirst auf dem halben Weg geheilt. Verstehst? Und er betet nicht mit ihm. Und der Mann kam voller Geschwüre, kam zum Heilungsgottesdienst. Geh nach Hause, du wirst auf dem halben Weg geheilt. Und unterwegs, als er da nach Hause war, auf dem Nachhauseweg war, ist ihm so übel geworden zum Kotzen. Weißt du, so war seine Situation. Und kotzt und liegt da im Graben und wälzt sich und quält sich und steht auf, ist gesund. Und als er später das nachgemessen hat, es war genau der halbe Weg, wie der Prophet gesagt hat oder wie der Prediger gesagt hat. Geh nach Hause auf dem halben, es war genau der halbe Weg. Weißt du, Gott will an uns arbeiten, aber ganz anders, als wir uns vorstellen. Nur nebenbei. Der Geist Gottes ist ein Geist der Freiheit. Wenn der eingeengt wird, macht er gar nichts. Wenn der irgendwo Vorschriften, Regeln bekommt und sagen, so und so muss es passieren, macht er nicht. Er geht seinen Weg. Gott geht seinen Weg. Jesus geht seinen Weg. Weißt du, er wirkt so, wie er will, wie er es für möglich hält. Und Gott hält sich an keine Regeln. Das sage ich, obwohl er alles geregelt hat. Er selbst hält sich an keine Regeln. Er steht über das Gesetz, weil er Gnade ist. Gott ist der Herr aller Dinge. Ihm ist gegeben alle Gewalt. Er hebt Sachen auf und macht so und so. Darum, weißt du, Gott benutzt unsere Schwachheit, ihr Lieben. Deshalb hat die Einfachheit, die Schlichtheit, ist es, wie Gott am meisten bei den Leuten wirkt. Wenn du ganz einfach kommst und sagst, Herr, mach wie du willst, mir ist ja vollkommen egal. Hauptsache du machst. Hauptsache du machst. Hauptsache es passiert. Verstehst? Dein Wille geschehe. Das ist das Gebet im Vater unser. Dein Wille geschehe. Ich habe eine liebe Schwester in Heilbronn gehabt, also Glaubens in der Gemeinde, und bete für meinen Mann, dass der Herr ihn errettet. Und dann haben wir sie gefragt, Schwester, warum willst du, dass dein Mann gerettet wird, damit er mich nicht schlägt? Verstehst du? Wir wollen manchmal Wunder Gottes erleben, dass wir vielleicht easy life haben, nicht mehr geschlagen werden oder dass regelmäßig der Mann das Haushaltsgeld abliefert und. Aber das ist nicht der Grund, damit seine Seele gerettet wird. Das ist die Ursache. Weißt du, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nicht, ob er mich schlägt oder nicht schlägt, ob er mir Haushaltsgeld gibt oder nicht. Verstehst du? Und erst als ich gesagt habe, ja, ich habe die ganze Zeit in die falsche Richtung gebetet. Und ich sage euch, liebe Leute, die meisten Leute beten die falsche Richtung. Und erst als sie angefangen hat, in die richtige Richtung zu beten, Herr, errette die Seele meines Mannes, ist mir vollkommen egal, der kann mich totschlagen, hat sie dann mal gesagt im Gebet. Wichtig ist, dass seine Seele gerettet wird. Seine Seele gerettet wird. Und dann hat sich der Mann nach gewisser Zeit sich bekehrt. Als es der Frau ehrlich war, dass die Seele gerettet wird und nicht irgendwelche anderen Taten. Leute, die verwurzelt sind in Traditionen und so weiter, in Gesetzlichkeit, die werden Jesus nicht erkennen. Oder Vorschriften oder Regeln oder Fantasien sich ausgemalt haben. In der Esoterik, da malt man sich so vorstellen, so muss der Herr wirken. Also ein Haus, ein Schiff oder Boot und ein Auto, Cadillac am besten oder was ganz Tolles. Und nein, Gott wirkt ganz anders. Der nimmt dir zuerst alles vielleicht weg, bevor er dir was gibt, bevor was passiert. Und es kommt ganz anders, als du gedacht hast. Die meisten Leute, angefangen von den Juden, weißt du, weil Jesus sagt, sie haben eine Decke über den Kopf. Weißt du, sie sehen nicht, aus welchen Gründen auch immer. Sie haben eine Decke vorm Kopf. Und die meisten Leute haben nicht nur eine Decke vorm Kopf, sie haben ein Brett vorm Kopf. Sorry, aber so ist es. Sie haben so viele Vorurteile, so viele Meinungen. Weißt du, was Vorstellung ist? So, das ist Vorstellung. Ich sehe dich nicht, weil ich mir was vorstelle. So, siehst du mich? Du siehst auch nicht meine Augen, weil ich eine Vorstellung habe. Wir sehen uns nicht. Deshalb, Vorstellung ist ein Hindernis, das, wo Gott die Hände bindet, unsere Vorstellung. Und wir sollten beten, Herr, erlöse nicht uns von der Sünde, nicht nur von den Sünden, sondern erlöse uns auch von den Vorstellungen, die wir haben, von unseren Vorstellungen, von diesen Decken, die um unseren Kopf ist. Vielen ist das Evangelium verdeckt, die sehen es nicht, aber einige, die erfassen es. Ich denke nur an die blutflüssige Frau. Denk an diese Geschichte. Sie berührte Jesus. Von hinten sogar. Sie hat sich vorgefasst, wenn ich das könnte, ihn, den Saum seines Kleides zu berühren, ich wäre gesund. Und dann sagt der Herr Jesus, Wer hat mich berührt? Hier hat mich jemand ganz besonders berührt. Du siehst, diese Frau war reif. Die Frau war es, die wusste, was sie tat. Dann sagt Petrus, ja, Meister, die berühren dich alle, die drängeln alle hier. Da ist keiner gesegnet worden, wenn sie gefühlt haben, wie weich Jesus ist und sanft ist und so weiter. Es ist niemand gehalten, aber diese blutflüssige Frau, sie hat ganz anders Jesus berührt, im Geist. Und das merkte Jesus. Und diese Frau hatte was von dieser Berührung. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir Jesus im Geist berühren. Da erleben wir die Gegenwart Gottes. Und plötzlich hörte ihr Blutfluss auf. Sie merkt es, die anderen haben es gar nicht gemerkt. Die haben gar nicht groß Notiz genommen. Aber die Frau merkte, mit mir ist was passiert. Und ich konnte es nicht erklären, wie, wo, was. Aber ich habe mir vorgestellt, das wird so sein, wenn ich das könnte. Oder auch die Salbung in Bethanien, wo die Magdalena Jesu Füße salbte. Die anderen haben das gar nicht kapiert, was da alles vor sich geht, was da gespielt wird. Und die meisten Leute kapieren nicht, was im Geistlichen gespielt wird, weil hier der Mensch, der einzelne Mensch nimmt sich was vor. Der einzelne Mensch tut etwas. Der einzelne Mensch löst etwas aus. Und dieser sagte, mir ist egal jetzt, ich möchte Jesus haben, der wird die nächsten Tage gekreuzigt, den Eindruck habe ich, oder wird sterben, was weiß ich. Diesen Eindruck hatte sie, ich möchte noch mein Bestes dem Heiland geben. Meine Meister, der hat so viel für mich getan, der hat mir meine Sünden vergeben, ich möchte seine Füße noch salben. Maria oder diese Magdalena, die war die Einzige, die Jesus gesalbt hat. Wir sprechen heute Christus. Weißt du, was Christus heißt? Der Gesalbte. Welcher hohen Priester hat ihn gesalbt? Welcher Mensch hat ihn gesalbt? Niemand konnte Jesus salben. Aber diese Maria, Magdalena, diese Maria, sie hat Jesus gesalbt. Und sie hat ein gutes Werk an mir getan. Aber sie hat den Moment erfasst, diesen Augenblick, sie war es. Die anderen, die rümpfen die Nase. Wer hat hier Deodorant und dieses Parfüm hier, dieses besondere Nardenöl? Verstehst? Und dann kommt der Judas, Satan erfüllt sein Herz. Du siehst, bei dem einen fährt der Satan aus und bei dem anderen fährt er ein, weil er den Mund so offen hat. Ja. Du siehst, wie Gott wirkt an den Einzelnen. Der Einzelne, für Gott ist der Einzelne so wichtig, nicht die Masse. Und wenn er den Einzelnen erreicht, erreicht er dich. Wenn er den Einzelnen rettet, rettet er die Welt, denn du bist eine Welt für dich selbst. Die Juden sagen, wenn man einen Mann tötet, tötet man eine ganze Generation, ein ganzes Geschlecht, ein ganzes Volk. Verstehst du? Eine Welt. Du hörst den Wind, du spürst, wie der Heilige Geist arbeitet, erlebe die Gegenwart Gottes. Erlebe sie. Erlebe, wie Gott sich rüberneigt zu dir und dich annimmt. Das, was nichts ist, das hat sich Gott erwählt. Ohne der Gegenwart Gottes können wir unser Lebenswerk nicht vollenden. Ohne der Gegenwart Gottes, ohne seine Berührung können wir nichts tun, sind wir nicht produktiv, können wir nicht richtig geben, nicht richtig dienen, nicht richtig vergeben, nicht richtig glauben, können wir ja gar nichts. Ohne seine Gegenwart. Das ist der Schlüssel. Wir singen in einem Lied, Herr, ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir. Das ist der Schlüssel. Herr, ich suche. Erst durch Gott kommt unser Leben zur Vollendung. Erst durch seine Gegenwart, wenn er in unserem Leben ist. Das ist nämlich, was unser Leben zum Plus macht. Wir sind nur Minus, aber er ist Plus in unserem Leben. Denn mit ihm können wir das Ziel erreichen. Die Gegenwart Gottes macht uns Schwächlinge mächtig. Du, da stehst du auf. Und da kannst nicht anders, wir können nicht anders lassen, als zu reden. Das ist diese Verwandlung, Christus in uns. Die Gegenwart Gottes macht uns überlegen, macht uns eisern, macht uns widerstandsfähig. Die Gegenwart Gottes macht uns funktionsfähig, tauglich, macht uns, ja, dass wir göttlich werden, teilhaftig werden der göttlichen Natur. Die Gegenwart Gottes ist diese heilende Kraft. Such nicht Heilung. Du wirst keine Heilung finden, aber such die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Und wenn die Gegenwart Gottes in deinem Leben ist, dann wirst du heil und frei und glücklich und fröhlich und ausgeglichen und was so alles ist. In der Gegenwart Gottes. Da wirst du plötzlich ein anderer Mensch. Dann hat Krankheit keinen Platz mehr bei dir. Krebs hält nicht mehr aus. Krebs verhungert, trocknet aus. Der Tod hat bei dir kein Zuhause mehr. Weißt du, die Gegenwart Gottes, hier ist der Herr. Da ist auch kein Platz mehr für den Teufel. Bring Gott in dein Leben hinein, wie auch immer. Und die Schrift ist es. Die Schrift ist es, die von mir zeugt. Die Schrift ist es. Ich kann dir nicht genug betonen, die Schrift. Weißt du, ich bin in der Baptistengemeinde groß geworden. Wir haben nicht an den Heiligen Geist geglaubt als solches. Verstehst du? Dieses, was Pfingstler und Charismatiker haben. Wir haben das nicht gehabt. Aber weißt du was? Und die lieben Geschwister gehabt haben, die sind gestanden in Christus. Die haben sich bewährt in Krisen, die haben sich bewährt in Problemen, die haben sich bewährt, was weiß ich, wo alle, in alle möglichen Probleme. Und das Wort sollen sie stehen lassen. Das Wort hat Recht. Verstehst? Sie haben sich nur auf das Wort gestützt und nicht auf den Heiligen Geist, so wie die Pfingstler und Charismatiker. Auf das Wort. Und die Generationen, also in meiner Gemeinde, wo ich war, da gab es Inzucht. Verstehst du? Inzucht heißt, da haben sie nur geheiratet miteinander, waren miteinander verwandt, die ganze Gemeinde. Ich war der einzige Ausländer. Oder Fremdling. Weißt du, so Eindringling. Und schon Generationen, so 200 Jahre lang. Und immer wieder nur das Wort. Nur das Wort. In aller Liebe. Weißt du, wir dürfen die Leute nicht verachten, die nicht an den Heiligen Geist glauben mit Zungensprachen und dergleichen. Sie haben das Wort gehabt. Und das Wort ist, was einen durchbringt. Nicht Zungenreden. Wenn du in Zungen sprichst, da baust du dich nur selbst. Aber das Wort ist, was dir Fundament gibt. Wer meine Worte hört und tut, der ist der kluge Baumeister. Weißt du, da gab es mal Probleme. Dann haben sie Gemeindeversammlung gemacht. Dann haben sie gesagt, wir wollen sehen, was sagt die Bibel zu diesem Problem. Und die haben die Bibel studiert und die haben ganz prima gelöst den Fall. Nach der Schrift. Und wir sollen anfangen, nach der Schrift zu folgen und nach der Schrift zu glauben, nach der Schrift zu leben. Und ich sag dir, dann ist für so vieles in deinem Leben kein Platz. Dann merkst du, Gott ist größer als Krebs und Krankheit und Krise und was sonst auch. Und die Sünde. Plötzlich wird das alles ausgespült. 2. Mose 20, noch ganz schnell, ich will nur ganz, will noch fertig werden heute. Es ist ja so heiß heute. Aber ich will weitermachen. 2. Mose Kapitel 20, Vers 24, da heißt es von Gott, ich bin der ich bin. Ich bin dieser daseinende Gott. Ich bin dieser daseinende Gott. Ich bin der ich bin. Gott ist der ich bin. Und dann sagt er hier weiter, an jedem Ort, an dem ich meinen Namen in Erinnerung bringe, werde ich zu dir kommen und dich segnen. An jedem Ort, wo ich meinen Namen zur Erinnerung bringe, bring Gott in deine Krise, wo du auch immer steckst, bring Gott in Erinnerung. Du bist Herr. Du bist Herr. Bring Gott in Erinnerung. Sag, hier ist Jesus zu Hause. Mein Haus wohnt Jesus. Verstehst? Ändere dein Türschild und schreib Jesus Christus. Verstehst du? Nicht mehr Matthäus, sondern Jesus Christus wohnt jetzt hier. Uto, da wird der Teufel Angst haben, dich zu besuchen. Der wird nicht klingeln, denn der Teufel hat Angst vor Jesus Christus. An jedem Ort, jetzt hör zu, wo mein Name genannt wird, an jedem Ort, es kann auch sogar Klosett sein. An jedem Ort, wo mein Name genannt wird, werde ich zu dir kommen und dich segnen. An jedem Ort. Im Auto. In der Wüste. In der Einsamkeit. Im Leichenhaus. Im Krankenhaus. An jedem Ort werde ich kommen. Du musst nur meinen Namen rufen. Du musst nur meinen Namen rufen. Und Gott hat sich vorgestellt, wie er jetzt heißt. Ich bin der ich bin. Dieser Daseinende Gott und dieser Daseinende Gott hat sich offenbart und manifestiert in Jesus Christus. Und wer den Sohn anruft, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet, egal wo. Wenn die Gegenwart Gottes fehlt, ist alles aussichtslos. Verlierst den Überblick, wirst über Nacht ein Bettler, steht alles Kopf, bringst nichts mehr zusammen und bist am Ende ein gebrochener Mensch. Aber wenn Gott da ist, weißt du, und wenn er eingezogen ist in dein Leben, an jedem Ort, wo du meinen Namen nennst, da ziehe ich ein. Da nehme ich Platz. Da bin ich bei dir zu Hause, an jedem Ort. Du musst nicht von außen Schild anbringen, Jesus Christus. Das kannst du von innen, aber nach außen gekehrt. Weißt du, der Teufel sieht auch durchs Holz durch und durch Eisen. Einfach hinschreiben, Jesus Christus, probier es mal. Ich übertreibe es nicht. An jedem Ort, da wo du deine Anfechtungen hast, im Schlafzimmer oder am Esstisch oder vor dem Kühlschrank, da nenn den Namen des Herrn. Wir sollen den Herrn proklamieren. Den Herrn, wenn wir den Herrn proklamieren, da passiert was. Oder du, wenn das nicht wahr ist, schneide die Stelle aus der Bibel und schmeiß ihn im Ofen, verbrenne es. Dann sagt es, das ist Quatsch. der liebe Gott hat mich verdummt hier. Aber ich glaube, dass das wahr ist und dass es funktioniert. Schreib an jedem Ort, wo du hinkommst, den Namen des Herrn. Die Juden haben das. Die Juden haben so einen kleinen Scanner an der Tür, bei guten orthodoxen Juden. Wenn sie reinkommen oder wenn sie rausgehen, die fahren so rüber, verstehst du? Und da sind die Gebete drin. Das ist ein Gebet verschlüsselt. Ach, längeres Gebet. Aber so lange kann man nicht beten, man scannt nur. Guck mal, Gott hat es gesagt, du sollst an deine Haustüre schreiben, meine Namen, meine Worte. Und die Juden machen das, die genieren sich nicht, werden auch verfolgt. So. Und Christen, wenn die zu Christus stehen, die werden auch verfolgt, die werden auch verachtet. Aber lass mich weitergehen. Weißt du, das Wort Gottes, Psalm 132 noch will ich lesen, Vers 3. Psalm 132, Vers 3. Ich werde mein Haus nicht betreten, sagt Gott hier. Ich lege mich nicht mehr in mein Bett. Und ich gestatte meinen Augen keinen Schlaf mehr, gönne mir keine Ruhe mehr. Bis ich einen Platz gefunden habe, wo der starke Gott Israels wohnt. Ich werde nicht vorher schlafen. Ich werde vorher nicht essen. Bis ich einen Platz gefunden habe, wo der Herr wohnt, wo er zu Hause ist. Und ich möchte, dass du Gott nach Hause bringst. Bring Gott nach Hause, nicht hier in der Versammlung. Hier brauchen wir Gott nicht. Weißt du, hier ist er nur in Gottesdienst, während der Zeit ist er da, aber er möchte mit uns nach Hause gehen. Da, wo du bist, wo du kämpfst, wo du leidest, wo du Anfechtungen hast. Und das ist radikal. An jedem Ort, wo du meinen Namen benennst, bin ich gegenwärtig. Erlöse ich dich. Dein König kommt zu dir. Preis Gott. Und das ist die Basis für unser Leben, wie es weitergeht. Siehe, dein König kommt zu dir. Jesus ist hier. Jesus geht mit uns mit. Und wenn du Jesus mit nach Hause nimmst, dann bist du der Gesegnete Gottes oder die Gesegnete. Ohne die Gegenwart Gottes kannst du deine Lebensgeschichte nicht mehr vollenden. Weißt du? Dann bist du nicht in deinem Element. Und wenn du deine Lebensgeschichte vollenden möchtest, du musst wieder in dein Element kommen. So wie der Fisch ins Wasser. Der Fisch verdurstet, verkommt, vertrocknet auf dem Land draußen, verstehst du, er überlebt es nicht. Es muss wieder zurück in sein Element. Und Christ, Kind Gottes, du musst in dein Element zurück. Als Kind Gottes, da wo das Wasser fließt, wie bei der Forelle, das fließende Wasser, verstehst du, da will ich leben. Nur wenn wir Gott in uns haben, sind wir wirklich glücklich und zufrieden. Erlebe die Gegenwart Gottes. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dein Wort sendest und dass dein Wort Leben ist, dass dein Wort Speise ist, dein Wort ein Licht auf unserem Weg ist. Herr, und wir möchten uns an dein Wort festhalten. Herr Jesus, und ich möchte dich bitten, lieber Heiland, hilf meinen Geschwistern, dass sie nicht so viel auf Gefühle achten, sondern auf dein Wort, auf die Schrift, dass sie an dich glauben, wie du dich in der Schrift offenbarst. Und du offenbarst dich in der Schrift als der gleiche Heiland, der herrliche Heiland, der Retter, der Befreier, der Führer, der Segnende. Herr, du bist es. Und wir werden gesegnet, wenn wir uns an den Gesegneten halten. Herr, und wir können nur an den Gesegneten halten, wenn wir uns an dein Wort halten. Dann werden wir nichts falsch machen, dann werden wir nicht in die Irre gehen und dann wird der Teufel uns nicht angreifen können, dann wird er entmachtet, weil dein Wort ist stärker wie alles andere in der Welt. Dein Wort ist wie ein Schwert, wie ein Hammer. Das haut alles um und zerstört alles, alle Werke Satans und alle Werke der Sünde in unserem Leben. Danke, Herr, dass du wirkst und dass du jetzt mit meinen Geschwistern gehst und dass du sie behütest auch in dieser Nacht. Ich segne meine Geschwister in Jesu Namen. Amen.